folgende kleine Szene. Irgendwo zu Hause, es könnte bei jedem von uns sein, es werden Gäste erwartet, in einem ausdrücklich heißen Sommer. Gut, das ist jetzt dieses Jahr nicht so, nicht an jeden Tag, aber wir stellen uns das mal so vor, heute ist ja ganz nett warm. Wir erwarten Gäste, also stellen wir irgendwie Erfrischungsgetränke zur Verfügung. Ich lese uns gleich etwas, da hören wir die Gastgeberin oder den Gastgeber. Soweit ganz normal. Aber wir hören auch dann etwas vom Seelenleben des Wassers. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Also, wir beginnen mit dem Gastgeber. Ach, wie schön, dass unsere Freunde mal wiederkommen. Und dass an solch einem heißen Tag, da will ich doch gleich mal eine kleine Erfrischung richten. Ich brauche Gläser und eine Karaffe, frisches, kühles Leitungswasser. Es geht ja nichts über diesen bewährten Durstlöscher. Jetzt kommt das Wasser. Hallo, ich bin's. Das Wasser. Frisch, kühl, bewährt. Habt ihr's gehört? Das klingt klasse. Ja, so bin ich eben. Gastgeberin. So, jetzt habe ich auch noch einen Apfelsaft gefunden. Und einen Orangensaft. Vielleicht will ja jemand was mischen. Na super, jetzt kommt auch noch die Konkurrenz. Apfel und Orangensaft. Für alle, die was mischen wollen. Also ehrlich, die sind doch alle schon gepanscht. Aber gut, mit mir kann man's ja ruhig machen. Mich kann man ja ruhig mal dazuschütten. Ich bin's gewohnt und nur damit das klar bleibt, auch beim Mischen bin ich, das Wasser, immer noch die Hauptsache. Frisch, kühl, bewährt. Ja, sowas. Jetzt habe ich im Kühlschrank auch noch eine Cola gefunden. Die hatte ich ja ganz vergessen. Das gibt ja eine richtige Auswahl an Getränken. Ach nein, wie deprimierend. Jetzt steht da auch noch eine Cola rum. Was wird denn aus mir? Dagegen komme ich Wässerchen ja nun wirklich nicht an. Jetzt will mich doch keiner mehr. Ich bin viel zu blass und durchsichtig. Wenn ich wenigstens ein bisschen Blubber hätte und ein bisschen zischen könnte. Aber so, da stehe ich doch bloß blöd rum. Im wahrsten Sinne überflüssig. So, Wasser, Apfelsaft, Orangensaft, Cola. Da habe ich doch gleich noch eine Flasche Bier aus dem Keller geholt. Das ist jetzt mal eine richtig nette Begrüßungserfrischungsauswahl geworden. Ich habe mir's doch gleich gedacht, dass das mit dem Saft und dem Cola noch nicht das Ende war. Jetzt gibt's auch noch Bier. Jetzt kann ich mich endgültig verziehen. Ich, das gewöhnliche Wasser, nichts Besonderes, farblos, geschmacklos, leblos. So, die Gäste können kommen. Alles bereit. Aber vor lauter Getränkebuffet richten, habe ich jetzt selbst richtig Durst. Was nehme ich denn? Am meisten lacht mich doch das frische, kühle, bewährte Wasser an. Habt ihr das gehört? Sie wählt mich, sie findet mich gut. Na, dann will ich sie doch besonders gut erfrischen. Ende dieser kleinen Szene. etwas fiktiv. Auch bei mir zu Hause hört man das Wasser nicht sprechen. Ist kein Grund zur Sorge. Ganz frei erfunden. Aber man hat es ja als Wässerchen nicht so leicht. Wenigstens nicht bei den Säften und dem Cola und dem Bier und was es sonst noch so alles gibt. Man hat es im Leben nicht so leicht, wenn man so ein Normalo ist. So was Alltägliches, so was Gewöhnliches. Und wenn man sich dann noch als Wässerchen neben dem Cola findet, das ja wohl auch ganz viel Wässerchen ist, aber wenigstens so tut, als wäre es noch was Besonderes. Also wenn man sich dann noch in der Konkurrenz befindet, hat man es doppelt schwer. Da können leicht so Fragen kommen wie, bin ich denn gut genug? Reicht es, wie ich bin? Kann ich mich verziehen? Braucht es mich denn überhaupt? Der heutige Predigtext stellt uns solch einen Typen vor, der möglicherweise sich die eine oder andere dieser Wässerchen-Fragen auch gestellt hat. Ich lese uns Verse aus Johannes 1, 40 bis 42. Einer von den Zweien, die Johannes den Täufer gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte. Und Andreas führt Simon Petrus zu Jesus. Soweit die knappen Worte aus dem Johannesevangelium. Da tritt Andreas auf. Er war wohl mit Johannes zusammen einer der beiden ersten Jünger Jesu. Zunächst waren sie beide Anhänger, Jünger von Johannes dem Täufer. So Johannes der Täufer hat draußen in der Einöde am Jordan gepredigt, Menschen getauft, zur Umkehr aufgerufen, hat sich selber je länger je mehr als Wegbereiter Jesu verstanden. Es sind Menschen bei ihm geblieben, haben sich um ihn geschart. Das war jetzt damals nicht so außergewöhnlich. Es gab ein kleines Stück weiter die Gruppe von Qumran. Die hatten das schon länger so miteinander geübt, in der Einöde zu leben, miteinander verbunden, als Jüngergemeinschaft verbunden zu leben. Es gab auf der Zeit Jesu einige Rabbinen, die sind durchs Land gezogen und hatten Jünger im Schlepptau, also Schüler, die bei ihnen gelernt haben, die sie auch unterstützt und ihnen geholfen haben. War es also nicht so ungewöhnlich. Also Andreas und Johannes, die waren beide eigentlich stämmig aus dem Gebiet des See Genezareth, Fischer. Sie waren Anhänger von Johannes dem Täufer und durch ihn sind sie Jesus begegnet. In den Versen davor wird davon etwas geschildert. Und als sie das erste Mal Jesus begegnet sind, spricht Jesus nur einen ganz kurzen Satz. Was sucht ihr? So hat Jesus sie angesprochen mit einer Frage. Was sucht ihr? Im Johannesevangelium ist das überhaupt der allererste Satz, den Jesus spricht. Was sucht ihr? Ich halte das durchaus für bemerkenswert. Jesus beginnt nach dem Johannesevangelium sein Auftreten nicht mit einem Appell, nicht mit einem großen Aufruf, nicht mit einer Werbe- oder Propagandaschlacht. Jesus beginnt sein Auftreten nach dem Johannesevangelium nicht mit einer ganz bestimmten Dogmatik. Die Gruppe von Qumran war dafür bekannt, eine strenge Lebensaskese zu üben. Manche sagen, Johannes der Täufer kommt von daher und hat die Art zu essen und sich zu kleiden da gelernt. Eine Nähe ist unzweifelhaft. Aber Jesus tut es nicht. Jesus kommt nicht daher mit einer bestimmten ethischen Vorstellung und sagt, wer so leben will, hier zu mir oder irgend sowas. Jesus beginnt seine Sendung nach dem Johannesevangelium mit einer Frage. Was sucht ihr? Ich glaube, dass das bis heute eine der Schlüsselfragen des Lebens ist. Was sucht ihr? Was suche ich? Wenn man mal auf Exerzitien geht, geistliche Übungen macht, ist das die Schlüsselfrage, die einem dort begegnen wird. Die klassischen Exerzitien gehen auf Ignatius von Loyola zurück. Also schon 500, 600 Jahre her. Schon ein bisschen her. 400, 500 Jahre. Da ist das die Schlüsselfrage in den Exerzitien. Was suchst du? Was möchtest du? Was wünschst du dir von Gott? Was ist die Sehnsucht deiner Seele, deines tiefen Inneren? Die Schlüsselfrage bis heute. Was suche ich? Was erhoffe ich mir in meinem Leben? Nach was sehne ich mich? Manche nähern sich dieser Frage auch indem sie das Gegenteil fragen. Was befürchte ich? In dem, was ich suche, was ich erhoffe, in dem, was ich sehne, dort wartet Gott auf mich. Nicht irgendwo, sondern dort wartet Gott auf mich. Dort bin ich ein erwarteter Mensch. Nach dem fragt er mich. Danach sieht er in meinem Leben auf mich. Jesus, der Sohn Gottes, der die Botschaft des Lebens bringt mit seinem eigenen Leben, beginnt seinen Einsatz mit einer Frage. Nicht mit einer Antwort. Obwohl er sicherlich einige gute Antworten gehabt hätte. Und ja dann manches auch noch an Antworten gegeben hat. Aber er beginnt mit einer Frage. Die Frage, die uns Menschen zu uns selbst führt. Zunächst einmal in uns selbst zurückwirft. Was sucht ihr? Halte das bis heute für eine der großen spannenden Fragen des Lebens, auch in meinem eigenen Leben, mich immer wieder zu fragen, was ist das in mir? Aus dieser Frage resultiert also die Begegnung mit Jesus. So knüpft Jesus Kontakt zu ihnen. So geschieht der erste Schritt. Daraus resultiert die Begegnung. Und diese Begegnung, die hat dann ihr Leben verändert, dass das Johannes und dass das Andreas und der vielen anderen Jüngerinnen und Jünger, die da noch dazugestoßen sind. Bis heute ist das so. Einer von den Zweien, die Johannes den Täufer gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war nun eben dieser Andreas. Andreas war einer der 12 Jünger. Er gehörte zum engsten Viererkreis. Das waren zwei Bruderpaare, die tauchten am häufigsten in der engsten Nähe bei Jesus auf. Also eben jener Johannes und sein Bruder und eben jener Andreas und sein Bruder. Die vier, alle vier vom See Genezareth, das war so der engste Kern nochmal, auch unter diesen 12. Also einer der 12 war er. Einer aus dem engsten Kreis nochmal, aus diesen 4. Und doch, der Jünger Andreas kommt im ganzen Neuen Testament nur schlappe 12 vor. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie oft sein Bruder Petrus vorkommt. Aber das ist sicherlich ein Vielfaches von dem, ganz abgesehen von, dass von dem auch noch Briefe ins Neue Testament geschafft haben. Er kommt nur 12 Mal vor, 11 Mal in den Evangelien, 1 Mal in der Apostelgeschichte. Von den 12 Mal, in denen Andreas vorkommt, ist das 6 Mal, also die Hälfte, mit der Beifügung der Bruder des Petrus. Ich weiß nicht, ob es unter uns auch solche gibt, die das irgendwie so aus ihrem Leben kennen. Gestern Nachmittag hat Christoph Harting in Rio im Diskuswerfen die Goldmedaille geholt. Ich bin einigermaßen sportinteressiert. Aber ich wusste bislang nicht, dass Robert Harting, der vor 4 Jahren die Goldmedaille geholt hat, einen Bruder hat, der auch Diskus wirft. Der gar noch goldfähig wäre. Das hat ihn vielleicht selber überrascht. Man kannte immer den Robert Harting. Und siehe da, der Kerl hat noch einen kleinen Bruder. Und der Robert ist in der Qualifikation ausgeschieden. Und Christoph Harting fährt jetzt mit der Medaille heim, bleibt wesentlich in der Familie. Möglicherweise kennt das Christoph Harting auch. Sowas wie Andreas, der Bruder des Petrus. Andreas war so der Gewöhnliche, der Normalo, das Wässerchen. Petrus war das Cola und das Bier in einem. Der war immer vorne dran. Den kannte jeder, den mochte jeder. Ah, das weiß ich nicht, ob ihn jeder mochte, aber auf jeden Fall. Der war immer irgendwie vorne dran. Der war immer gut im Geschäft. Eine ganze Kirche orientiert sich an ihm, die römisch-katholische. Die Petruskirche. Andreas war wohl kein Star der Truppe. Obwohl er dicht dabei war, obwohl er zu den 12 und innerhalb von denen auch nochmal zu diesem 4er-Kreis gehört hatte. Aber wenn es dann hart auf hart kam, war er nicht dabei. Es gibt im Leben so Andreas-Typen. Andreas war einer, das sieht man an den wenigen Stellen, wenn man über ihn liest. Andreas war einer, der hat ganz, ganz viel wahrgenommen. Er war ganz treu, aber er selber wurde kaum gesehen. So einen Hauch von Aschenputtel. Vielleicht umgab ihn so dieses Gewöhnliche, wie das Wässerchen eben. Ist auch nicht so einfach, neben Petrus, diesem Kernigen, zu bestehen. Der Bruder von. Oder neben dem Johannes, diesem Gefühlvollen. Diesem Seelenmenschen, von dem Jesus selber sagt, Lieblingsjünger, oder andere sagten das. Oder neben diesem Judas, der immer kämpferisch war und der immer eine Hand am Schwert hatte und immer ganz überzeugt war und ganz entschlossen, dieser Zelot. Andreas war irgendwie kein so ein Knaller. Der war eben auch dabei. Ich glaube, dass es im Leben jede Menge so Andreas-Menschen gibt. Und ich kenne selber dieses Andreas-Gefühl auch aus meinem Leben. Dieser Normalo zu sein. Manches zu können und nichts besonders zu können. Da zu sein, wie so ein Wässerchen. Manchen Durst zu löschen, aber nicht in Konkurrenz treten zu können mit Cola und Bier dieser Welt. Ich glaube, dass es für Andreas nicht leicht war, schon gar nicht neben seinem Bruder Petrus seinen Platz zu finden. 3 Dinge fallen aber auf, wenn man diese wenigen Stellen liest, in denen er dabei ist, genannt wird. Das eine, was auffällt bei Andreas, offensichtlich hat er keine Kraft darauf verschwendet, in Konkurrenz mit seinem Bruder zu treten. Wenigstens wird uns nichts davon geschildert. Offensichtlich war das nicht der Fall. Zu werden wie ist immer eine große Verlockung. Zu werden wie so ein Kämpfer Petrus. Zu werden wie so ein Seelenmensch Johannes. Zu werden wie so ein Judas, der immer irgendwie gleich in Kampfstellung ist und bereit zu allem. Aber möglicherweise wusste Andreas etwas von dem, dass zu werden wie eine sinnlose Verschwendung der eigenen Lebenskraftressourcen ist. Die Aufgabe meines Lebens ist nicht zu werden wie, sondern die Aufgabe meines Lebens ist ich werden. Vielleicht kennt ihr dieses kleine Wort von Martin Buber in seinen Chassidim, also jüdische Weise, in seinen Erzählungen von Rabbi Susia, von dem es dann heißt, in der kommenden Welt, so sagte Rabbi Susia, in der kommenden Welt wird man nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht Susia gewesen? Das bringt es auf den Punkt. Andreas wusste wohl etwas davon, dass das der falsche Weg ist, in Konkurrenz zu treten mit denen, die so augenfällig sind, als Wässerchen in Konkurrenz mit dem Cola zu treten. Die Aufgabe heißt ich werden. Das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Das Zweite, was auffällt bei dem Andreas, er gehört ganz offensichtlich zu den Vertrauten Jesu. Er scheint, wenn er denn dabei ist, nahe bei Jesus zu sein. Es ist wohl so, dass man nicht unbedingt, wie ein Petrus beispielsweise, vorne dran immer dabei sein muss, um vertrauensvoll zu sein. Vielleicht hilft einem das eher, wenn man so ein Andreas-Typ ist, in der zweiten Reihe steht. Es gibt auch in der Politik solche Menschen. Ein mir befreundeter Bischof sagte mir einmal über unseren Innenminister, Thomas de Maizière, die kennen sich gut, sind Dutzfreunde. Er sagte einmal zu mir, weißt du, Thomas sagt zu mir, Minister ist das Alleräußerste. Ich bin ein Mann der zweiten Reihe. Ich wollte nie Kanzler werden. Wir haben da über so eine Situation gesprochen, erste oder zweite Reihe. Sagt er, das ist jemand, der das verstanden hat in seinem Leben, zu sagen, die zweite Reihe ist die äußerste Reihe für mich. Das passt zu meinem Leben, kein Schritt mehr. Ich finde das beeindruckend. Man muss nicht vorne dabei sein, um wenigstens bei Jesus vertrauensvoll zu sein. In 4 Wochen feiere ich mein 30-jähriges Ordinationsjubiläum. Schon in meiner ersten Gemeindearbeit habe ich in dem Gemeindevorstand etwas gelernt. Aber wahrscheinlich manches gelernt, hoffentlich. Aber etwas, das mich seitdem sehr eindrücklich begleitet. Ich habe gemerkt, in diesem Gemeindevorstand, da gibt es Leute, die machen immer den Mund auf. Die haben immer was zu sagen. Die wissen zu allem irgendwie, die haben zu allem eine Meinung und wissen irgendwie auch mal irgendeine Art Lösung. Es war gut, war ja nötig. Dann habe ich gemerkt, es gibt auch andere, die machen eigentlich nie den Mund auf. Und ich habe gelernt, dass eine meiner Aufgaben ist, diese, die nie den Mund aufmachen, zum Reden zu bringen. Vielleicht nur unter 4 Augen, ihnen zuzuhören. Ich habe gelernt, die haben oft das Entscheidende zu sagen. Nicht die, die die schnellen Ideen haben. Die sind auch wichtig. Aber die anderen eben auch.
Ein drittes, was mir bei Andreas aufgefallen ist, Andreas tritt nicht in Konkurrenz zu seinem Bruder oder zu anderen. Er gehört offensichtlich zu den Vertrauten Jesu. Und als selber ganz gewöhnlicher hat er ein Auge für die Kleinen. Eine der Geschichten, in denen Andreas auftaucht, ist die Speisung der 5000. Also, da ist Jesus, er predigt. Das heißt in einem der Evangelien noch ausdrücklich, er hob an zu einer langen Predigt. Man kann da auch lesen, hungermachend und Durst machen. Also die waren da irgendwo in der Einöde und dann merken sie ja, jetzt sind die alle da, es ist jetzt irgendwie, es bräuchte was zu essen. Und dann machen sie, was man halt immer so macht, gell? Man bildet einen kleinen Ausschuss. Und dann überlegt man, wie könnte man das Problem jetzt lösen. Und dann zählen sie ihr Geld und merken, das reicht jetzt nicht arg weit. Also wie könnte es denn jetzt werden? Und sie überlegen hin und her und es zeichnet sich keine Lösung ab. Und dann heißt es auch im Johannesevangelium, Kapitel 6, es spricht Andreas, der Bruder des Petrus. Weiß er wieder? Es spricht Andreas, der Bruder des Petrus, zu Jesus, es ist ein Kind hier. Und dann schiebt er dieses Kind mit den wenigen Brötchen und ein bisschen Fisch nach vorne. Die anderen hatten gute Ideen. Die anderen haben viel überlegt. Die anderen haben versucht, ihr Geld zusammenzuwerfen und was auch immer. Aber ausgerechnet Andreas ist es, der diesen Jungen sieht. Nicht die anderen, nicht der Petrus, der sonst immer den Überblick hatte über alles. Und nicht der Johannes, dieser Seelenmensch, der so einfühlsam war, sondern Andreas hat den Blick, das Auge für das Kleine und für den Kleinen, für das Bisschen, von dem am Anfang keiner dann gedacht hatte, dass das wirklich die Lösung sein könnte. Aber Jesus nahm eben dieses Bisschen. Er, Andreas der Normalo, hatte diesen Blick und diese Sicht für diesen Jungen und hat den nach vorne gebracht. Also, das Erste, was ich zu diesem Predigtext sagen möchte, ist, Andreas, der Gewöhnliche, ich muss kein Knaller sein im Leben, um in Gottes Geschichte meinen Platz zu haben. Niemand von uns. Man muss nicht die Cola sein und nicht das Bier. Einer von den Zweiten, die Johannes, der Täufer gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder. Das Zweite. Andreas war der Typ, tun, was gerade getan werden muss. Der findet zuerst. So sind diese Andreas-Typen. Die sind nicht nur einfach die Normalos, sondern das sind so die sind da, wenn es drauf ankommt. Die warten nicht auf die große Erleuchtung, auf die große Eingabe vom Himmel, um irgendwie sich in Bewegung zu setzen. Sie warten nicht auf einen todsicheren Auftrag vom lieben Gott und das ganz große Ding, das sie zu drehen hätten und in dieser Welt zu bewegen hätten, um endlich Eingang in die Geschichtsbücher zu finden. Andreas-Typen sind nicht die, die 15 Gabentests machen, aus der Sorge, sie könnten irgendwas tun, was ihren Gaben vielleicht nicht entsprechen würde. Wie viel Zeit und wie viel Kraft wird auch in der Gemeinde Jesu vergeudet von solchen Typen, die immer versuchen, sich irgendwo abzusichern. Andreas-Typen machen einfach. So ist das Wasser. Man kann es trinken, man kann auch damit gießen. Vielseitig. Überall einsetzbar. Überall quellfrisch und wohltuend. Die machen einfach. So Andreas-Typen, die sind einfach da, wenn man sie braucht. Und die packen dort an, wo es Not tut. Fertig. Dass jetzt ihren Gaben groß entspricht, meine Zeit. Ob der Himmel das jetzt gerade als Auftrag groß sieht, die Not ist trotzdem da. Ich finde solche Menschen sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr ansprechend. So Typen, die tun, was gerade getan werden muss. Nicht Menschen, nicht um das zu verwechseln, nicht Menschen, die irgendwas x-beliebiges tun. Aber Menschen, die merken, hier ist eine Lüge und keiner steht hinein. Und ich bin da. Ich finde, solche Rechnungen sind leicht zu addieren. Aber ich treffe immer wieder auf Menschen, die tun sich da schwer mit dem kleinen Einmaleins des Lebens. Gerade auch in der Gemeinde Jesu. Ich finde das beeindruckend, so jemand wie Andreas, der einfach da ist. Der findet zuerst. Oder der sieht bei der Speisung der 5000, der sieht diesen Jungen. Der fängt nicht groß an zu überlegen, sagt, Moment, so ein paar Brötchen und so ein bisschen Fisch, kann man gleich vergessen. Der sieht ihn einfach. Der ist einfach da und sagt, könnte da was draus werden? Könnte sich da was, keine Ahnung. Ist einfach da. Andreas, sein Name heißt der Mannhafte. Ich halte es für ausgesprochen frauhaft und mannhaft. Diese Lebenshaltung. Da, wo ich jetzt bin, begreife ich mich von Gott hingestellt. Ich schaue nicht immer nach dem, was da irgendwie noch sein könnte oder was anders passieren könnte oder was wäre, wenn. Sondern da, wo ich bin, so wie es jetzt ist, da verstehe ich mich von Gott hingestellt. So begreife ich mich. Es gibt so Menschen, die machen so viel Geschiss um sich. Da geht so viel hin und her. Nicht bei euch, aber ich erzähle es einfach mal. Ich erzähle es nur, damit ihr wisst, dass es auch andere gibt. Als euch. Die haben so viel hin und her. Und es bleibt so viel liegen. Wahrscheinlich habe ich das schon 5-mal erzählt, einer meiner kleinen Lieblingsgeschichten. Als eines Tages ein Mann zu Hudson Taylor, dem Gründer der China-Inland-Mission, kommt. Ein Mann, der durch einen Unfall versehrt ist, nur ein Bein hat. Er kommt mit seinem Bein und seiner Krücke und sagt, ich bin bereit, als Missionar in das Inland von China zu gehen. Da wollten nämlich die Leute nicht so gern. Die wollten alle irgendwo draußen am Strand, also da war es halt noch sicherer. Es war auch von den Krankheiten viel gesünder ins Inland wollten. Es war sehr gefährlich. Die Zahl der Missionare, die gestorben sind, war dramatisch in dieser Zeit. Und die innerhalb der ersten 2-3 Jahre gestorben sind, das war dramatisch. So würden wir unter diesen Bedingungen, würden wir heute wahrscheinlich gar niemanden mehr aussenden in die Mission. Aber damals war das so. Und er kommt zu ihm und Hudson Taylor sagt zu ihm, Entschuldigung, Sie sind einbeinig. Warum wollen Sie gerade gehen? Und die Antwort dieses Mannes soll gewesen sein, ich sehe keinen Zweibeinigen, der gehen will. Das ist eine Geschichte, die ich sehr mag. Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich so zugetragen hat. Aber oder ob das Legendenbildung ist. Aber seine Geschmack. Ich sehe keinen. Ich wäre ja auch für die Zweibeinigen. Ich fände es ja auch klasse, wenn das die Begabteren machen. Ich fände es ja auch super, wenn das die machen, die viel fähiger sind als ich. Ist gar keine Frage. Aber ich sehe sie gerade nicht. Ich sehe nur die Lücke. Ich sehe nur den Bedarf. Ich sehe nur das, was jetzt gerade getan werden muss. Und mich. Und keinen anderen. Weit und breit. Also tue ich es doch. Ich war jetzt kürzlich mit meiner Frau einige Tage in Mecklenburg. Und wir waren schon ein paar Mal in der Region, aber hatten irgendwie noch nie uns die Zeit genommen. Jetzt dieses Mal hatten wir uns die Zeit genommen, nach Güstrow zu gehen und die Orte von Ernst Barlach zu besuchen, diesem großen deutschen Bildhauer, dessen Kunst im Dritten Reich zur entarteten Kunst gezählt wurde. Wir haben die Stätten, sein Atelier und die Ausstellungen besucht und das, was es dort in Güstrow zu sehen gibt, von Ernst Barlach uns angeschaut. Und ich habe dann in diesen Tagen seine kleine Autobiografie gelesen, die er selbst verfasst hat, ein selbsterzähltes Leben. Das geht so seine Jugend und Kindheit bis hin zu dem, dass er entdeckt, dass er Künstler ist. Und was ich doch sehr erstaunlich fand, an einer Stelle, es kommt mehrmals, aber an einer Stelle ist das ausdrücklich so formuliert, da fragt er selber, hatte ich Talent? Und ein paar Zeilen schreibt er weiter, schreibt er, nein, es war wohl kein Talent, das da in mir schlummerte. Und er beschreibt in diesem kleinen Büchlein ein selbsterzähltes Leben, wie ihn andere immer wieder in diese Richtung geschoben haben. Scheinbare Zufälle. Menschen, die ihm begegnet sind und die etwas in ihm gesehen haben. Und er wusste nicht, was er tun sollte, in welche Richtung er sein Leben leben sollte. Aus keiner leichten Familie stammend. Und so hat er seinen Weg gefunden zu einem der größten Bildhauer, die die Menschheitsgeschichte hervorgebracht hat. Ich wünsche mir das immer wieder von mir selber und ich wünsche mir das, dass es in unseren Kirchen und Gemeinden solche Menschen gibt, die tun, was gerade getan werden muss. Die nicht einfach nur die großen, nichts gegen die großen Signale vom Himmel, aber nicht immer ihre Zeit damit verschwenden, auf die großen Signale vom Himmel zu warten, sondern die bereit sind, in ihrem Warten auch das zu tun, was gerade anfällt. Ich muss kein Knaller sein, um in Gottes Geschichte meinen Platz zu haben. Ich kann einfach anpacken, was Gott mir vor die Füße legt. Einer von den Zweien, die Johannes den Täufer gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Ein drittes von Andreas. Andreas ist einer, der was zu sagen hat. Wir haben den Messias gefunden, sagt er zu ihm. Da redet einer. Und der redet nicht nur, es gibt ja viele, die reden, sondern der hat auch was zu sagen. Der hat etwas Lebensentscheidendes zu sagen. Etwas, das das Leben seines Bruders verändern sollte. Nachhaltig, außergewöhnlich verändern sollte. Das Neue Testament hat dieses kleine Wörtchen dafür. Sie nennen so jemanden einen Zeugen. Etwas zu sagen haben, kommt nicht daher, dass man gut reden kann, sondern daher, dass man etwas erlebt hat. Das meint dieses Wort Zeuge. Ob man gut reden kann, ist völlig nachgeordnet. Das ist möglicherweise gar nicht wichtig. Nicht wenige in der Heiligen Schrift werden uns geschildert, die hatten was zu sagen. Und von denen wird uns gesagt, die hatten eine schwere Zunge. Also die taten sich mit dem Reden nicht so leicht. Zeugen Jesu sind solche, die was zu sagen haben. Und das kommt nicht daher vom Gutreden, sondern von dem, was sie erlebt haben. Ein Zeuge schildert etwas, das er erlebt hat, dass er selber wahrgenommen hat, dass er bezeugen kann. Andreas ist jemand, der uns lehren kann, dass im Gewöhnlichen des Lebens schlummert das Besondere. Ich muss aus meinem gewöhnlichen Leben nichts Besonderes machen. Es muss nicht geschichtsträchtig werden. Wenigstens im herkömmlichen Sinn der Geschichtsschreiber. Das Gewöhnliche darf gewöhnlich sein und bleiben. Das Gewöhnliche meines Lebens ist, weil es mein Leben ist, das Gott mir gegeben hat. Das ist das Besondere. Egal wie begrenzt ich mich fühle, wie wässerchenmäßig, fast überflüssig, die Einladung heißt, trau dich, du selbst zu sein. Gott fragt nach Susia, nicht nach Mose. Und mich weder nach Mose noch nach Susia. Er fragt nach mir. Er lädt mich ein, mich zu bejahen. Ich muss kein anderer sein, als der, den Gott sich mit mir denkt. Von Martin Luther stammt dieses Zitat: Niemand lasse den Glauben daran sinken oder fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun wolle. Könnte man sagen, naja, so jemand wie Luther kann das leicht sagen, gell? Schon immerhin geschichtsträchtig geworden, der Kollege. Aber Luther hat es durchaus in einer Zeit und in einer Situation ausgesagt, in der das alles andere als absehbar war, dass das daraus werden würde, was daraus geworden ist. Gott tut es. Durch uns, im Kleinen und Alltäglichen unseres Lebens, steckt schon Gottes Werk. Vor einigen Jahren stand ich am Grab in Chennai in Indien, im Osten von Indien, am Grab des Apostels Thomas. Bei uns trägt er nur den schlichten Beinamen der Zweifler. Der Zweifler. Nach alledem, was wir bis heute wissen, ist Thomas der Jünger, der es am weitesten von allen gebracht hat. Zumindest kilometermäßig. Keiner ist so weit gekommen wie er. Es gibt alte Kirchen, die auf diesen Thomas zurückgehen. Deshalb kann man auch fest davon ausgehen, dass er wirklich dort war. Und dass die Gebeine, die dort liegen in Chennai, auch noch die seinen sind. Bis Indien ist er gekommen. Es gibt die alte Thomaskirche dort in Indien. Und die Kirchen, die es dort gibt, gehen auf ihn zurück. Der Himmel hat ganz andere Attribute für uns als der Bruder von oder der Zweifler oder sonst irgendwas. Ich muss kein Knaller sein, um in Gottes Geschichte meinen Platz zu haben. Ich kann einfach anpacken, was Gott mir für die Füße legt. Denn Gott hat in mich hineingelegt, was es braucht. Mehr braucht's nicht. Einer von den beiden, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Und Andreas führte Simon Petrus zu Jesus. Andreas ist der Normalo, der Gewöhnliche. Der, der tut, was gerade getan werden muss, der, der was zu sagen hat, der, der uns hier vorgestellt wird als Begleiter, als Leiter. Andreas war nicht der Typ, ich gehe voran und ihr geht mir mal gefälligst nach, sondern er, der kommt, ich gehe mit euch. An einer anderen Stelle wird geschildert, als hellenistische Juden irgendwie versuchen, an Jesus ranzukommen und nicht so richtig wissen, so wie da an ihn. Sie haben ein paar Fragen und sie wissen aber nicht so richtig, wie ran an ihn. Andreas fällt das auf. Und Andreas stellt den Kontakt her. Andreas nimmt sie mit. Und Andreas bringt sie zu Jesus und es beginnt ein spannendes Gespräch. Bei seinem Bruder Petrus ist es ja ähnlich. Er sagt nicht zu Petrus: Ach übrigens, da 5 Hüter weiter sitzt da der Messias, geh mal dahin. Sondern er führte Simon Petrus zu Jesus. Das heißt, er ist mit ihm gegangen. Er ist einen gemeinsamen Weg mit ihm gegangen. Vielleicht wäre dieser große Petrus, nachdem die größte Kirche der Christenheit heute benannt ist in Rom, vielleicht wäre dieser große Petrus nie bei Jesus gelandet, ohne sein Wässerchen, Brüderchen Andreas. Vielleicht müsste sich die Kirche in Rom eher nach Andreas nennen, weil es sonst mit dem Petrus vielleicht gar nicht viel geworden wäre, wir wissen es nicht. Aber ich finde es schon beeindruckend. Andreas ist ein Begleiter. Ein Weggefährte, ein Kumpane, Kumpane, miteinander das Brot teilen, heißt das wörtlich. Pane ist das Brot, cum miteinander im Lateinischen, miteinander, wir teilen miteinander. Kumpane sind solche, die miteinander teilen, was sie gemeinsam satt macht. Ganz uneigennützig, installiert er den Petrus, bringt ihn nach vorne. Ich muss kein Knaller sein, um in Gottes Geschichte meinen Platz zu haben. Ich kann einfach anpacken, was Gott mir vor die Füße legt. Denn Gott hat in mich hineingelegt, was ich brauche. Und was Gott in mich hineingelegt hat, kann nur mit mir in Erfüllung gehen. Es ist gut in dieser Welt, dass es auch Apfel- und Orangensaft gibt. Und natürlich auch Cola. Und natürlich auch Bier. Oder biblischer gesprochen, dass es Wein gibt. Aha, gut. Aber die Heilige Schrift spricht an keiner Stelle vom Cola des Lebens. Nicht einmal vom Wein des Lebens, sondern vom Wasser des Lebens. Ich bin eingeladen, mit meinem Leben ich zu sein. Wozu auch immer ich berufen bin. Was immer mit meinem Leben ist, ich zu sein. Da zu sein, zu entdecken, dass Gott mit mir und durch mich jetzt in dieser Welt ist. Was immer auch ist und wie immer es ist. Ich darf ein Original sein, kein Abziehbild von irgendjemand. Ein Original. Ich würde gerne schließen mit einem biblischen Satz und wenn Sie und wenn ihr das wollt, dann würde ich euch diesen Satz gerne mitgeben für diese Woche. In meiner Schulzeit habe ich begonnen, zum großen Leidwesen meiner Mutter, aber die hat manches erlitten. Also ich habe begonnen, mir Hosentaschenzettel zu machen. Ich habe mir kleine Zettel genommen und habe darauf einen Satz geschrieben. Und diesen Satz wollte ich, dass er mich durch diese Woche begleitet. Manches Mal habe ich noch ein kleines Steinchen dazugeschoben, damit ich das nicht so vergesse, weil so ein flach gefalteter Zettel vergisst man auch leicht. So ein Stein, so einen kleinen, so ein Kieselstein, damit mir das auch, ich habe es leider vergessen, manchmal rechtzeitig rauszuholen. Und manches von dem ist in der Waschmaschine dann gelandet. Da war dann der Ärger meiner Mutter. Aber vielleicht wäre das eine Einladung mal für diese Woche. So einen Hosentaschenzettel. Oder was auch anderes. Es gibt manche, die kritzeln sich auf die Hand. Das habe ich jetzt nie gemacht. Aber das kann man auch machen. Man kann alles Mögliche machen. Dieser Satz steht in 2. Korinther 12, Vers 9. Wenn Sie sich dieses eine schon mal merken, dann ist das gut. Für diese Woche. 2. Korinther 12, 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nur diesen einen Satz mitnehmen, nicht diese Predigt. Nur diesen einen Satz. Und nur mit diesem einen Satz einmal durch diese Woche gehen, betend. Das kann man in jedem Alltag, bei jeder Arbeit, bei jeder Autofahrt, nur diesen einen Satz betend mit durch diese Woche nehmen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lieber Vater im Himmel, ich will dir herzlich danken, dass dieser Satz Wahrheit und Wirklichkeit ist. Ich will dir danken, dass du uns in unser Leben gerufen hast. Ich will dir danken, dass du alles in unser Leben gegeben hast, damit unser Leben blühen kann. Damit es uns glücklich machen kann, damit wir dir und den Menschen dieser Welt dienen können. Ich will dir herzlich danken, dass das, was wir haben, jeder einzelne von uns, genügt. Ich will dir danken, dass auch in unserem Schwachen und in all dem, was uns in unserem eigenen Leben so unvollkommen erscheint, ich will dir herzlich danken, dass deine Kraft darin mächtig werden will, auch in dieser neuen Woche. Dazu segne uns. Amen.